Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Natalia Braun.
Ich darf heute die dritte Predigt aus unserer Predigtreihe Mehr halten. Unsere Januar-Predigtreihe Mehr. David ist am 2. Januar gestartet. Krille hat letzte Woche Sonntag gepredigt. Wie er schon sagte, falls du die verpasst hast, geh nochmal kurz zu YouTube heute Nachmittag oder irgendwann und hör dir die anderen Predigten dazu nochmal an. Die waren richtig stark. Und ich darf heute die dritte Predigt in dieser Reihe halten. Und meine Predigt heute Morgen hat eine ganze Menge mit unserem Titelbild hier zu tun. Und ich würde gerne am Anfang für die Predigt beten und dann erzähle ich dir sofort, warum das so ist. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist und dass du ein Gott und ein König bist, der sich finden lässt. Und ich bitte dich darum, dass du jetzt das tust, was nur du durch deinen wunderbaren Heiligen Geist tun kannst, dass du uns die Herzen öffnest für deine Wahrheit und für alles, was du heute für uns hast. Ich bitte dich für Lebensveränderung. Ich bitte dich darum, dass Menschen heute Entscheidungen treffen, die ihr Leben verändern und dass sie auch rausgehen und das dann tun. Und ich bitte dich darum, dass heute Menschen dich als ihren persönlichen Retter annehmen und ein neues Leben von dir geschenkt bekommen. Ich will alle Ehre dir geben für alles, was heute hier geschieht. Und dir sei alle Herrlichkeit dafür gegeben. Und ich bitte dich, dass du ja, uns jetzt nah bist und mir die richtigen Worte schenkst und mich gebrauchst heute Morgen. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Also, ich finde, dass Dennis ein ganz, ganz ausgezeichnetes Bild für unsere Predigtreihe ausgesucht hat, für die Predigtreihe Mehr. Ich glaube, wir schauen uns hier gerade gemeinsam eine norwegische Fjordlandschaft an. Könnte auch sein, dass es eine Schweizer Seenlandschaft ist, aber kommt mal ein bisschen mit mir mit. Ja, ist das okay für euch, wenn wir jetzt ein paar Minuten lang so tun, dass das eine norwegische Fjordlandschaft ist? Wer von euch war schon mal in Norwegen? Gebt mir mal ein Zeichen. Zeigt euch mal ihr Jack Wolfskin-Jackenträger. Ja? Sehr gut, vielen Dank. Sehr, sehr schön, dass ihr hier seid. Ihr supportet heute meine Predigt. Ich war auch schon mal in Norwegen, leider erst einmal in meinem Leben und zwar vor fast genau 20 Jahren. Allerdings im Sommer mit meiner damaligen Jugendgruppe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, nachdem ich die schlimmste Busfahrt meines Lebens hinter mich gebracht habe, mit 23 Stunden Fahrt, mit halbstarken Jugendlichen, die nicht schlafen wollten, ohne Schlafposition für meinen Sitz, war ich ein bisschen enttäuscht, als wir dort ankamen. Unser Ziel war eine Jugendherberge, die befand sich in einem Tal und sie lag an einem kleinen Berg. Und als wir dort ankamen, dachte ich mir, was, das war alles? Das kann doch nicht sein. Was soll dieser Hype um dieses Land? Ich verstehe es nicht. Also ich meine, ja, diese ganzen Nadelwälder, okay, aber sonst war da irgendwie nicht wirklich viel. Und dementsprechend war ich echt ernüchtert, als wir am nächsten Morgen nach dem Frühstück aufgebrochen sind, um unsere erste Einsteigerwanderung zu machen, um auf diesen kleinen Berg zu wandern, der unmittelbar an unserer Jugendherberge lag. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht mit dem Thema Wandern. Also ich finde, das muss man wollen, okay? Wandern muss man wollen, ja? Mir gefällt die theoretische Idee des Wanderns. Ich kann mich da reindenken, dass es irgendwie schön ist und dass man da irgendwie seine Momente hat, aber ich sag's dir, es dauert maximal 30 Minuten und da könnte ich mich selbst dafür ohrfeigen, dass ich schon wieder auf diese romantische Idee des Wanderns reingefallen bin, weil ich find's anstrengend, ich find's mega anstrengend. Und man muss, wenn man mit so einer Jugendgruppe unterwegs ist, ja auch echt aufpassen, neben wem man da so wandert. Okay, da gibt es so unterschiedliche Gruppen, die sich dann so manifestieren. Auf der einen Seite gibt es da die Bergsteiger, nennen sie jetzt einfach mal so, ich sag mal die Alpha-Tiere der Gruppe und die werden beim Start dieser Wanderung so lospreschen und in einem Tempo loslaufen, dass auf Dauer eigentlich keiner aushalten kann und keiner durchhalten kann und sie werden dabei auch keine Gelegenheit auslassen und jeden Felsen, der irgendwie am Wegrand vorbeikommt, beklettern, rauf und runter, um dir zu zeigen, dass sie viel mehr Energie haben als du und um die Aufmerksamkeit natürlich auf sich zu ziehen. Und ohne Witz, wir waren mal mit unserer Jugendgruppe unterwegs und wir sind 200 Meter gelaufen, 200 Meter. Und dann kam eben so ein Felsen von 15 Metern Höhe in den Weg und einer dieser Bergsteigertypen kletterte hoch in Windeseile und stand oben und winkte uns zu. Das Problem war nur, es war ein einfacher Weg hoch, aber es gab keinen Weg runter. Und der Typ stand dann da und versuchte und überlegte und irgendwie ging es überhaupt nicht runter. Es hat Stunden gedauert, den Typen runterzukriegen und am Ende musste unser Jugendleiter tatsächlich die Bergrettung rufen und sie mussten ihn retten nach 200 Metern Wanderung. Okay? Das war peinlich und ich werde das nicht vergessen. Aber im Normalfall werden dir diese Bergsteigertypen sehr, sehr schnell davonlaufen. Du wirst sie sehr schnell aus den Augen verlieren. Du brauchst dir aber keine Sorgen zu machen. Du wirst sie ungefähr auf der Mitte der Wanderung wieder treffen, weil sie entweder ist ihnen die Puste ausgegangen oder sie hängen irgendwo in einer Felswand fest. Du wirst sie wiedersehen. Und auf der anderen Seite gibt es da die Gemütlichen. Das sind die Leute, die mit Flipflops loswandern. Und das sind die Leute, die eine Decke dabei haben und Schnittchen und natürlich Kaffee für alle. Und auch diese Leute werden nach spätestens 2 Kurven feststellen, boah, ey, das Zeug wiegt auf jeden Fall was. Das ist ganz schön schwer. Und sie werden auch feststellen, dass Flipflops nicht unbedingt das ideale Schuhwerk sind, um loszuwandern, weil man im Grunde nonstop Steine im Schuh hat und sich darum kümmern muss. Du wirst also auch diese Gruppe aus den Augen verlieren, allerdings nicht vor dir, sondern hinter dir, weil sie so ewig lange brauchen. Und irgendwo zwischen diesen beiden Gruppen befand ich mich jetzt und in meinem Kopf waren da so einige Gedanken und ich dachte mir, hoffentlich lohnt sich das. Hoffentlich, was mache ich hier eigentlich? Hoffentlich ist da mehr als diese Jugendherberge und dieser eine Trillion Hektar große Nadelwald. Hoffentlich ist da mehr. Und nach ein paar Stunden, wir hatten diesen Berg total unterschätzt, dieser Berg schien irgendwie mit jedem Meter, den wir nach vorne gingen, irgendwie noch einen Meter höher zu werden. Und es hat Stunden gedauert, bis wir oben angekommen sind. Aber nach ein paar Stunden veränderte sich die Landschaft. Und plötzlich waren da weniger Bäume und viel mehr Himmel zu sehen. Und ganz weit oben sah ich ein kleines Kreuz, das Gipfelkreuz. Und hinter mir konnte ich ganz weit hinten die Jugendherberge sehen, die sah aus wie ein kleines Puppenhaus, ganz weit unten im Tal. Und plötzlich öffnete sich der Blick und ich konnte einen Horizont voll mit Bergen sehen und einen wunderschönen, wirklich den schönsten und den größten See, den ich jemals gesehen habe, mit schon fast unnatürlich milchig-türkisem Wasser. Und das war der Moment, wo ich mich in Norwegen verliebt habe. Das war so schön, ich konnte minutenlang nicht sprechen und wir waren stundenlang da oben, weil keiner wieder runter wollte. Es war wahnsinnig schön und ich habe dann den Hype um Norwegen verstanden. Und ich glaube, jeder von uns hat solche Momente auch in seinem Leben. Ich persönlich hatte so einen Moment vor über 5 Jahren in meinem Leben. Wir waren gerade frisch in unser Haus eingezogen und wir hatten 3 Kinder bekommen. Wir hatten also alle Hände voll zu tun, das war es nicht. Aber gewissermaßen war ich in meinem Leben an der Jugendherberge meines Lebens angekommen. Mein Leben war okay, es war ganz schön soweit, aber immer wieder gab es Momente, wo ich dachte, war das alles? Kann das alles gewesen sein? Oder ist da mehr? Ist das der Mikrokosmos, in dem ich mich die nächsten 30, 40 Jahre bewegen werde? Ist das meine Aufgabe oder ist da mehr? Und vielleicht bist du heute hier und dir geht es ganz ähnlich. Du hast vielleicht einen Job, der ganz okay ist und du hast es dir in deinen Beziehungen gemütlich gemacht und es dir nett eingerichtet und langweilig ist dir auch nicht. Du hast genug zu tun. Dein Leben ist gar nicht so doof. Aber trotzdem gibt es immer wieder Momente in deinem Leben, vielleicht die ruhigen Momente, wo du denkst, war das alles oder ist da mehr? Und das Ding ist, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst für den Rest deines Lebens an der Jugendherberge deines Lebens bleiben. Irgendwann wirst du es dir gemütlich gemacht haben, irgendwann wirst du jeden Stein und jeden Baum kennen. Und wenn dich dann am Ende deines Lebens jemand fragt, hast du im übertragenen Sinne, im geistlichen Sinne das Land Norwegen gesehen? Bist du da gewesen? Dann sagst du, klar, ich war doch bei dieser Jugendherberge. Ich kenne jeden der 40 Bäume auf diesem Grundstück auswendig. Zwischendurch kam ein Hase vorbei. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hast du gar nichts von Norwegen gesehen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann hast du absolut nichts von Norwegen gesehen, was Norwegen ausmacht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann war es nicht der Plan Gottes, dass du jeden Samstag dein Auto waschen fährst und dass du ab und zu den Gartenzaun streichst. Das sind alles Dinge, die mal gemacht werden müssen. Aber dafür wurdest du nicht geboren. Und wenn wir ehrlich sind, dann war es nicht der Plan Gottes, dass du alle 3 Monate die Deko in deinem Haus neu arrangierst, jahreszeitenbezogen, und dass du dir ein neues System für die Legosteine deines Kindes überlegst. Das sind alles Dinge, die mal gemacht werden müssen, ohne Frage. Aber dafür wurdest du nicht geboren. Und wenn wir ehrlich sind, dann war es nicht der Plan Gottes, dass du jede Woche die Tage rückwärts zählst bis zum Wochenende, damit du endlich in deiner Jogginghose leben kannst und die neue Staffel This Is Us gucken kannst. Das sind alles Dinge, die ich auch mal gerne mache, aber dafür wurden wir nicht geboren. Und die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 18, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. In anderen Übersetzungen heißt es, da geht das Volk zugrunde. Und dieses Wort Offenbarung ist das hebräische Wort Chasa. Und es kommt 51 Mal in der Bibel vor und es bedeutet wörtlich übersetzt sehen. Mit anderen Worten, wer nichts sieht, der wird bekloppt. Wenn du nichts siehst, dann wirst du unglücklich. Aber Gott will dir mehr zeigen. Gott will dir mehr zeigen, weil da mehr ist. Weil da mehr ist für dich in deinem Leben und weil Gott mehr mit dir vorhat. Du kannst immer an der Jugendherberge deines Lebens bleiben. Aber vom Fenster deiner Jugendherberge aus gibt es nicht so viel Neues zu sehen. Was ist also die zweite Möglichkeit, die du hast? Die zweite Möglichkeit ist, damit du verstehst, wie viel mehr da ist, brauchst du von Zeit zu Zeit einen Perspektivwechsel. Vom Fenster deiner Jugendherberge bleibt die Perspektive immer gleich. In Römer 12, Vers 2 steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch was? Durch die Erneuerung des Sinnes. Und wie wird unser Sinn, unsere Wahrnehmung verwandelt? Wenn wir etwas anderes, wenn wir etwas Neues sehen wollen, wenn wir sehen wollen, was Gott für unser Leben geplant hat, dann müssen wir näher zu ihm gehen. Dann müssen wir näher zum Kreuz, dann müssen wir auf den Gipfel. Und weißt du, David sagt in Psalm 27, Vers 5, Gott stellt mich auf einen hohen Fels. Streck dich danach aus, dein Leben aus der Perspektive Gottes zu sehen und mit seinen Augen auf dein Leben zu schauen. Und was wird dann passieren? Der Vers in Römer 12, den wir eben gelesen haben, der geht nämlich noch weiter. Dann heißt es, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Willst du nicht auch wissen, was Gottes Wille für dich ist? Willst du nicht auch wissen, was dieses Mehr für dein Leben ist? Was das Gute ist, das Gott für dich hat? Willst du nicht wissen, was deine Bestimmung ist? Und ich weiß, ihr alle liebt es, was aufzuschreiben. Und jetzt ist dein Moment gekommen, du darfst den ersten Satz aufschreiben. Wenn du dein Leben mit den Augen Gottes betrachtest, dann wird dein Leben Vision bekommen. Wenn du dein Leben mit den Augen Gottes betrachtest, dann wird dein Leben Vision bekommen. Weil erst aus der Perspektive Gottes kannst du sehen, warum du eigentlich hier bist. Erst aus der Perspektive Gottes macht alles einen Sinn. Erst aus der Perspektive Gottes wirst du verstehen, warum du genau diesen Studienplatz bekommen hast. Erst aus der Perspektive Gottes wirst du verstehen, warum du jeden Morgen aufstehst und zur Arbeit gehst. Erst aus der Perspektive Gottes wirst du verstehen, warum du wohnst, wo du wohnst. Erst aus der Perspektive Gottes wirst du verstehen, warum du Kinder großziehst. Und erst aus der Perspektive Gottes wirst du wissen, warum dir immer wieder die gleichen Menschen begegnen. Und wenn dein Leben eine Vision bekommt, dann schärft das deinen Fokus. Und das ist gleich der zweite Satz, den du heute aufschreiben kannst. Ein Leben mit Vision schärft deinen Fokus. Viele von uns, wir leben ein Leben ohne Fokus. Und das äußert sich darin, dass wir zu allem möglichen Ja sagen. Hey, willst du nicht mit zu dieser Veranstaltung kommen? Ja, klar, auf jeden Fall. Hey, hast du nicht Bock, ein neues Hobby anzufangen? Ja, sicher, bin ich sofort dabei. Hast du nicht Lust, deine Kinder da und da anzumelden? Auf jeden Fall. Hast du nicht Lust und möchtest du nicht das und das haben? Klar. Und dann, wenn uns jemand fragt, hey, wie geht's dir? Dann sagen wir, ist eine Menge los bei mir. Ist echt irgendwie, ist wild. Ich bin busy. Ich bin müde. Ist viel geworden. Wir brauchen einen Fokus in unserem Leben. Wenn wir auf einen Berg steigen und die Perspektive Gottes für unser Leben annehmen, dann können wir von dort aus genau sehen, wo wir uns befinden. Und dann wissen wir auch, warum das so ist. Und dann wissen wir auch, wo wir hinwollen als nächstes. Und deshalb brauchen wir einen Fokus in unserem Leben. Und dann ist es auch viel leichter zu entscheiden, ob all diese verlockenden Angebote und Optionen, die du hast, die ganzen Aktivitäten und die Hobbys und alles, was so auf dich einprasselt, ob das überhaupt der Sache dient. Ob das überhaupt auf unserem Weg liegt oder ob das am Ende ein Umweg ist oder in die ganz entgegengesetzte Richtung führt. Wir brauchen einen Fokus. Und der dritte Satz, den du aufschreiben kannst, ist: Ein Leben mit Vision schenkt dir Ausdauer. Ein Leben mit Vision schenkt dir Ausdauer. Ich glaube, viele von uns, wir sind so erschöpft von den vielen Dingen, die wir tun, dass wir kurz davor sind, aufzugeben. Dass wir kurz davor sind, alles hinzuschmeißen. Wir glauben, dass das, was wir tun, keinen Unterschied macht und deshalb können wir es auch gleich lassen. Aber wenn wir wissen, warum wir etwas tun, wenn wir wissen, dass da mehr ist, dann sind wir viel eher bereit, durchzuhalten. Wenn wir wissen, dass da mehr ist, dann sind wir bereit, weiterzulaufen, bis wir es endlich sehen. Und deshalb brauchen wir Ausdauer. Und der vierte Satz, den du aufschreiben kannst, ist: Ein Leben mit Vision bringt Erfüllung. Viele von uns, wir suchen an den absolut falschen Orten nach Erfüllung. Manche von uns, wir wollen berühmt werden. Andere wollen Macht haben. Manche von uns wollen erfolgreich sein. Und andere wollen viel Geld verdienen. Aber es gibt keinen beeindruckenderen und schöneren und begeisternden Ort als den, wo du feststellst, dass Gott dich gebrauchen will für eine Sache, die größer ist als du. Für eine Sache, die einen Unterschied macht, nicht nur für deine Ewigkeit, sondern auch für die Ewigkeit von anderen Menschen. Amen. Und jetzt wirst du mich vielleicht fragen, das ist alles schön und gut, aber wie mache ich das? Wie kann ich mehr sehen für mein Leben? Und ich möchte dich heute mitnehmen, und darum soll es uns heute in der Predigt gehen. Und zuallererst einmal möchte ich dir sagen, und das ist sehr, sehr wichtig, dieser Ausflug, den du auf einen Berg machst, um mehr zu sehen, ist kein einmaliger Ausflug. Diesen Ausflug solltest du als Christ in deinem Leben ganz regelmäßig immer wieder tun. Weil Jesus hat das auch gemacht. Ist dir das mal aufgefallen? Sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Die ganze Zeit über, als Jesus hier mit seinen Jüngern auf der Erde unterwegs war, ist er ständig abgehauen auf irgendeinen Berg. Das war keine Seven Summit Challenge, die er da gemacht hat. Er wollte nicht die 7 Hügel des gelobten Landes besteigen oder so. Es ging nie um die Hügel, sondern es ging immer um die Person, die er da traf. Um die Person, bei der es neue Vision und neue Kraft gibt. Und deshalb stellen wir uns heute Morgen in meiner Predigt die Frage: Wie finde ich Vision für mein Leben? Und Paulus, er beantwortet diese Frage in seinem Brief an die Epheser, in einem Text, der es absolut in sich hat. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen und mit euch gemeinsam diesen Text lesen und euch 4 Punkte geben, wie du in deinem Leben anwenden kannst und wie du dann mehr für dich sehen kannst und die Vision in deinem Leben mehr erfahren kannst. Und wir werden uns diesen Text jetzt einmal gemeinsam anschauen und kommen dann immer wieder auf diesen Text zurück. Und ich möchte ihn einmal lesen in Epheser 5, Vers 8 bis 18. Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus dir aufleuchten. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Okay, soweit. Der erste Schritt, den du gehen solltest, wenn du dich auf den Weg machen möchtest, um mehr zu sehen, ist, mach Gott zu deinem Wegweiser. Mach Gott zu deinem Wegweiser. Mit anderen Worten, rede mit Gott und hör zu, wenn er dir antwortet. Und dafür brauchst du Zeit alleine mit Gott. Erzähl ihm, dass du dich nach mehr sehnst. Erzähl ihm, dass du mehr so werden willst, wie er dich haben will. Und ich liebe es, dass wir als Kirche zweimal im Jahr in unsere 21 Tage des Fasten und Gebets gehen. Ich liebe das. Und ich kann dir das echt so sagen an dieser Stelle, so wie Krille das auch gesagt hat, empfinde ich das auch. Das sind die besten 21 Tage, die ich je hatte. Ich fühle mich so erfrischt und inspiriert und mit neuer Kraft gestärkt. Ich freue mich so sehr auf alles, was kommen wird in 2022. Und das ist genau das, was die 21 Tage sind. Die 21 Tage sind genau der Moment, wo wir uns als Kirche auf den Weg machen zum Herrn und ihn fragen, wohin sollen wir gehen? Und ihm sagen, dass wir mehr wollen. Wir wollen mehr sehen, wir wollen mehr von Gott erleben in unserer Kirche, in unseren Gottesdiensten, in unserem persönlichen Leben. Und wir sehnen uns danach zu hören, was er für uns hat. Und weißt du, Gott antwortet. Er antwortet zwar nicht akustisch hörbar, zumindest nicht mir, aber in Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und wir haben eben zusammen gelesen, Paulus schreibt in Vers 8 im Epheser-Text, auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt, deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Und weißt du, Gott hat für dich eine Widmung in die Bibel hineingeschrieben. Auf der ersten Seite steht, für meine Kinder. Und wenn du ein Kind Gottes wirst, dann macht Gott buchstäblich das Licht in dir an. Dann entzündet er die Flamme des Heiligen Geistes in dir. Und der Heilige Geist macht die Bibel für dich lebendig. Und wenn du dann in eine kraftvolle Gebetszeit gehst und danach deine Bibel aufschlägst, dann wird der Heilige Geist zu dir sprechen. Und dann wirst du auf einmal Stellen lesen, von denen du denkst, ey, Alter, Gefühl habe ich das noch nie gelesen. Oder dann springen dich auf einmal Verse an, von denen du glaubst, die wurden für mich genau in dieser Zeit geschrieben. Die passen so gut. Das ist der Heilige Geist, der zu dir spricht und der dir antwortet auf deine Gebete. Und weißt du, diese Zeit in der Gegenwart Gottes, die wird dich verändern. Sie wird dich bereit machen für dein Mehr. Sie wird dich bereit machen für deine Berufung. Weißt du, Paulus schreibt in Vers 9 im Epheser-Text, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Du kannst nicht aus dir selber gütig und gerecht und wahrhaftig werden, aber der Heilige Geist kann das tun. Und deshalb brauchen wir diese Zeiten mit Gott. Und eigentlich ist das im Grunde die Voraussetzung für alle weiteren Schritte. Wir müssen das immer wieder tun. Wir müssen immer wieder ganz regelmäßig in diese persönliche, stille Zeit mit Gott gehen und hören, was er uns antwortet. Mach also Gott zu deinem Wegweiser. Und jetzt wird es ganz, ganz praktisch. Der zweite Schritt, den du gehen kannst, wenn du dich auf den Weg machen möchtest, um mehr zu sehen, ist, dass du dir die Frage stellst, was tue ich, was ich nicht tun sollte. Was tue ich, was ich nicht tun sollte? So wie die Bergsteigertypen, die im Grunde alles getan haben, außer auf das Ziel zuzugehen, die jeden Felsen, keinen Felsen ausgelassen haben, um hochzuklettern und rauf und runter zu gehen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass du auf einem dieser Felsen hängen bleiben wirst. Und Paulus schreibt in Vers 10 bis 13 im Epheser-Text, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Mit anderen Worten, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und du kannst ihn bitten, dir zu zeigen, was du lassen sollst. Und in Sprüche 4, Vers 25 heißt es, halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist und geh geradlinig darauf zu. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab. Schau weder nach rechts noch nach links und halte dich vom Bösen fern. Mit anderen Worten, du musst endlich aufhören mit den Abstechern in deinem Leben. Und für manche von uns wird das bedeuten, dass der Heilige Geist uns auf eine Sünde in unserem Leben hinweisen wird. Vielleicht ist es Zeit und der Heilige Geist möchte dir zeigen, dass du frei werden sollst von Gebundenheiten in deinem Leben. Du hast das so nicht geplant, aber die Dinge haben dich in ihren Bann gezogen. Du dachtest, es wäre harmlos und es hat auch harmlos angefangen. Vielleicht dachtest du, es ist nur eine Zigarette. Vielleicht dachtest du, es ist nur ein Film mit einer ein bisschen zu expliziten Sexszene. Vielleicht dachtest du, es ist nur eine Nachricht an den Mann, der eigentlich einer anderen Frau gehört. Und vielleicht dachtest du, es ist nur ein Abend mit den Kollegen, die ein Leben führen, das Gott nicht ehrt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist das schon eine ganze Weile her, dass du die Kontrolle verloren hast. Und weißt du, ich will dich einladen. Es ist Zeit. Geh einfach zurück zu Schritt 1. Bete und lies in der Bibel. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber hol es raus aus dem Schatten. Erzähl es einem Freund oder einer Person, der du vertraust. Und dann betet gemeinsam den Heiligen Geist, bittet ihn um Kraft. Und in Jesu Namen wirst du frei werden. Du wirst frei werden. Und für manche von uns wird das auch etwas anderes bedeuten. Manchen von uns wird es ein bisschen so gehen, wie den Leuten, die viel zu viel Gepäck dabei haben. Mach mal einen Kreis um das Wort nutzlos in Vers 11 aus dem Epheser-Text. Manchen von uns wird der Heilige Geist auch Dinge zeigen, die an sich erstmal keine Sünde sind. Dinge, die völlig in Ordnung sind. Aber der Heilige Geist spricht zu jedem von uns sehr persönlich. Und vielleicht gibt es gute Dinge in deinem Leben, die dich aber davon abhalten, deine persönliche Bestimmung zu leben und in das Leben hineinzuwachsen, das Gott eigentlich für dich geplant hat. Vielleicht ist es sehr, sehr gut, dass du es schaffst, 4 Bücher im Monat zu lesen und dass du es schaffst, regelmäßig zum Sport zu gehen und dass du es schaffst, dir immer wieder Zeit für dich selbst zu nehmen. Aber vielleicht ist es Zeit, dass der Heilige Geist dir zeigt, wie du für andere Menschen in deinem Leben da sein kannst. Vielleicht ist es auch okay, wenn du nur ein Buch im Monat schaffst und in der Zeit, die frei geworden ist, da gehst du in ein neues Team oder du startest deine eigene Kleingruppe und du bist einfach da für die Menschen um dich herum. Und vielleicht ist es auch gut, dass deine Kinder beim Kinderturnen angemeldet sind und dass sie beim Seepferdchenkurs sind und beim Mini-Werken und wo auch immer. Aber vielleicht ist es Zeit, dass du eine Sache davon lässt. Und dass du ganz bewusst die Augen dafür öffnest, wo es eine Person in deinem Leben gibt, die nicht Teil deiner Familie ist, die davon profitiert, dass du in ihrem Leben bist. Und die davon profitiert, dass du da bist und ermutigend bist und dass du für sie betest. Auch wenn das für dich erstmal bedeutet, dass du gar nicht so viel davon hast. Zumindest scheint es erstmal so. Vielleicht ist es auch sehr, sehr gut, dass du dich ehrenamtlich engagierst. Und dass du Menschen hier auf der Erde ganz, ganz praktisch hilfst. Aber vielleicht ist es für dich an der Zeit, dir einen Platz zu suchen, wo du diesen Menschen auch von ihrer Perspektive für die Ewigkeit erzählen kannst. Weil sonst ist es nicht fair. Stell dir die Frage, was tue ich, was ich nicht tun sollte? Und der dritte Schritt, den du gehen kannst, ist, stell dir die Frage, was tue ich nicht, dass ich tun sollte? Was tue ich nicht, dass ich tun sollte? Das ist eine gute Frage. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 17, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. In anderen Übersetzungen heißt es sogar, für den ist es Sünde. Und Paulus schreibt in Vers 15 und 16 aus dem Epheser-Text, achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Und die gute Nachricht heute Morgen ist, Gott wird dir immer wieder Gelegenheiten geben, um das Richtige zu tun. Ich glaube sogar, dass es unsere Kirche, unser Job als Kirche ist, dir Gelegenheiten zu geben, um das Richtige zu tun. Dir Gelegenheiten zu geben, um für deine Ewigkeit und auch für die Ewigkeit anderer Menschen einen Unterschied zu machen. Und vielleicht bist du schon eine ganze Weile hier und du hast einige Predigten gehört und du checkst dieses ganze Glaubensding aus, aber du hast noch nie eine klare Entscheidung für Jesus getroffen. Dann bin ich heute hier, um dir zu sagen, es ist Zeit. Und vielleicht bist du auch hier und du hast dich für Jesus entschieden, aber du hast dich noch nie öffentlich zu ihm bekannt und dich taufen lassen. Es ist Zeit. Und vielleicht bist du auch hier, aber du hast noch keine persönliche stille Zeit, wo Jesus zu dir sprechen kann und wo du zu ihm betest. Du machst das ab und zu, aber nicht regelmäßig. Vielleicht ist es Zeit, mit einem Bibelleseplan anzufangen. Und vielleicht ist es Zeit für dich, nicht nur sonntags hierher zu kommen, sondern all in zu gehen. Next Steps zu Ende zu machen und Teil eines Teams zu werden. Und hier sonntags Gas zu geben, um Menschen zu erreichen und sie lieb zu haben und zurückzulieben in die Familie Gottes. Es ist Zeit. Und vielleicht weißt du auch, dass das alles deine nächsten Schritte sind. Aber es kommt dir irgendwie klein vor. Weißt du, als ich mich damals vor etwas mehr als 5 Jahren an der Jugendherberge meines Lebens befunden habe, da habe ich 2 ganz kleine und scheinbar unscheinbare Dinge getan. Ich war noch nicht so lange hier in der Ekklesia und ich war gerade ganz neu in einer Kleingruppe und ich habe meiner Kleingruppe erzählt, wie ich mich fühle. Und dann habe ich dafür gebetet, Gott, öffne du mir eine Tür für mehr. Und kurze Zeit später kam Karen auf mich zu und sie fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, ein Team zu leiten. Ich kann an der Stelle gar nicht wirklich Team sagen, weil wir waren nämlich genau 3 Menschen in diesem Team. Karen, ich und noch eine andere Person. Und kurz darauf sind wir mit ein paar Leuten von hier nach Nürnberg gefahren, zu einer Gemeindegründungskonferenz. Und wir waren so ungefähr 800 Leute da. Und am letzten Tag, da sagte der Sprecher, hey, gebt Gott 1 Jahr. Gebt Jesus 1 Jahr und geh all in. Und es wird das beste Jahr deines Lebens. Und in diesem Moment, als er das sagte, hatte ich das Gefühl, es ist niemand im Raum. Er spricht nur zu mir. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Jesus, weißt du was? Ich sage ja zu allem, was kommt. Und wenn es das kleinste Team der Welt ist, ist mir egal. Ich will einfach Teil von dem sein, was du hier tust. Und ich werde dieses Team nehmen und ich werde es leiten, als wäre es die wichtigste Sache der Welt. Und ich werde das Team nehmen und ich werde es leiten, als wärst du, Jesus, persönlich im Raum. Und ich werde sie lieb haben, ich werde für sie beten und ich werde alles tun, was du mir zeigst, dass ich tun soll. Ich gehe all in und ich sage ja. Ich habe komplett unterschätzt, zu was ich da ja sage. Aber das war nicht so schlimm. Das war der Moment, ein Moment in meinem Leben, wo ich mehr gesehen habe. Wo ich gesehen habe, dass das, was ich tue, einen Unterschied macht, der bis in Ewigkeit bleibt. Weißt du, der Sprecher hat damals gesagt, es wird das beste Jahr deines Lebens. Und er hat gelogen. Es waren die besten 5 Jahre meines Lebens. Ich liebe, 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 was ich hier tue. Weißt du, was mein Dopamin ist? Wenn ich hier nach Hause gehe am Sonntag und wenn ich weiß, wieder einer weniger in der Hölle. Wieder einer, der ermutigt und gestärkt nach Hause geht. Wieder einer, der Gott besser kennengelernt hat. Wieder einer, der im Glauben gewachsen ist. Wieder einer, der seine Bestimmung entdeckt hat und der einen Unterschied macht. Ich liebe das. Und ich erzähle dir das, damit du das auch erlebst. Ich habe die ganze Woche so dafür gebetet, dass du das auch erlebst. Und ich kann das gar nicht laut genug sagen. Egal, was du hier bei uns in der Ekklesia machst, auf gar keinen Fall darfst du den Fehler machen, zu unterschätzen, welchen Einfluss das auf Menschen hat. Weißt du, wir wissen gar nicht so genau, was am Ende den Unterschied für die Menschen macht, was am Ende etwas verändern wird. Es wird auch in der Regel eher selten so sein, dass du was sagst und dein Gegenüber sagt, wow, das hat jetzt mein Leben verändert. So funktioniert das nicht bei Menschen. Wir brauchen immer erst eine Weile, bis wir das checken. Immer erst im Rückblick wird das klar. Hey, das, was du damals gebetet hast, das hat alles verändert. Hey, als du mich damals ermutigt hast, das war der Wendepunkt in meiner Krise. Als ich dich vor ein paar Jahren gesehen habe, wie du dienst, mit welcher Einstellung du jeden Sonntag aufschlägst, boah, das hat mich so motiviert, das hat mich so motiviert, es dir nachzutun. Wir wissen nicht, was bei Menschen etwas verändert. Am Ende ist es auch gar nicht so wichtig, was wir tun, ob wir hier auf der Bühne singen, ob wir hinten die Folien klicken, ob wir bei den Kindern Gas geben. Gott möchte dich gebrauchen, um in deinem Einflussbereich, innerhalb dieser Kirche und auch außerhalb dieser Kirche einen riesigen Unterschied zu machen. Und weißt du, Grille hat das letzte Woche schon erzählt, wir haben in den vergangenen 2 Jahren gesehen, wie in dieser Kirche mindestens 108 Menschen ihre Entscheidung für Jesus festgemacht haben. Hey, diese Leute hat nicht Grille hier angeschleppt oder David oder sonst irgendwer, das wart ihr. Du warst das. Gott möchte dich gebrauchen, um die Ewigkeit von anderen Menschen umzuschreiben. Und weißt du, damals in Nürnberg, ich hatte wirklich keine Ahnung, zu was ich da Ja gesagt habe. Ich habe das komplett unterschätzt, aber das ist genau das Ding bei uns Menschen. Wir halten unsere Vergangenheit für viel zu wichtig. Wir glauben, dass unsere Vergangenheit so viel Gewicht hat, dass sie uns davon abhalten wird, dass Gott uns gebrauchen wird in seinem Reich. Und gleichzeitig halten wir unsere Zukunft für viel zu wichtig. Wir träumen und wir denken darüber nach, was alles sein könnte und was Gott machen könnte oder was wir tun könnten. Und wir machen Pläne. Und dabei übersehen wir und unterschätzen komplett, was wir hier und jetzt in der Gegenwart tun können, um einen Unterschied zu machen. Und weißt du, in Matthäus 6, Vers 34 heißt es, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Mit anderen Worten, was kannst du heute tun? Und das ist der letzte und sehr praktische Schritt, den du gehen kannst, wenn du mehr sehen möchtest. Starte heute. Nicht morgen früh. Heute. In 2. Korinther 6, Vers 2 heißt es, denn Gott spricht, gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der Erlösung habe ich dir geholfen. Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der Erlösung. Und lass mich dir das mal mit anderen Worten sagen. Gott hat dich niemals mehr geliebt. Gott hat sich niemals mehr für dich interessiert. Gott wollte dir niemals so sehr einen Neustart schenken. Und Gott war sich nie so sicher, was er aus deinem Leben machen will, wie heute. Er liebt dich und er hat Gutes für dich vorbereitet. Starte heute. Es wird auch eher selten so sein, dass Gott dir die Vision für die nächsten 60 Jahre deines Lebens zeigt. Aber er will dir heute ganz praktische und konkrete Schritte zeigen, die du gehen kannst, um einen Unterschied zu machen für die Ewigkeit von vielen Menschen. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns heute dazu entschließen, Gott besser kennenzulernen und uns nach ihm auszustrecken, und wenn wir uns von seinem Geist füllen lassen und leiten lassen, wenn wir alles rauswerfen aus unserem Leben, was uns davon abhält, unsere Berufung zu leben und weiterzugehen, wenn wir lernen, uns mit seinen Augen zu sehen, und die kleinen Schritte gehen, die Gott uns heute zeigt, dann werden wir einen riesigen Unterschied machen. Dann wird Gott uns Stück für Stück und Schritt für Schritt zeigen, was er alles aus unserem Leben machen möchte. Und dann wird diese Kirche, dann werden du und ich die Ewigkeit von unglaublich vielen Menschen umschreiben. Und so findest du Vision für dein Leben. Schritt für Schritt. Aber es wird alles verändern. Es wird vor allem dich verändern. Ich möchte an dieser Stelle gerne für dich beten und ich lade euch alle ein, einmal die Augen zuzumachen und in eine Haltung des Gebets zu gehen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sehnst dich nach mehr, dann heb einmal deine Hand. Wenn du heute Morgen hier bist und du wünschst dir, dass Gott dir zeigt, was er aus deinem Leben machen möchte, und wenn du dir wünschst, dass Gott zu dir redet und du mehr sehen willst, dann heb einmal deine Hand. Und weißt du, du gibst nicht mir ein Zeichen, sondern du gibst Gott ein Zeichen. Es ist ein ganz privater Moment zwischen dir und Gott und ich möchte für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Danke dir, dass du der Herrscher über alles bist. Danke dir für jeden einzelnen Menschen, der jetzt gerade seine Hand gehoben hat. Und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist ausgießt, nicht nur auf die Menschen, die ihre Hand gehoben haben, sondern auch die, die sich vielleicht nicht getraut haben. Danke, Jesus. Und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, zu sehen, was du mehr hast für uns. Dass du uns die Sehnsucht gibst und das Vertrauen, mit dir zu laufen, weil wir wissen, dass du Gutes für uns hast und dass du noch lange nicht fertig bist mit uns. Danke, Jesus, dass du unser Leben nehmen möchtest und dass du es liebst, uns zu überraschen und unsere Erwartungen weit zu übertreffen. Du bist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und ich bitte dich, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist das Herz jedes Einzelnen berührst und uns zeigst, was wir in unserem Leben haben, das wir lassen müssen. Dass du uns jetzt nahe kommst und zu uns sprichst, zu jedem Einzelnen von uns. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft schenkst, um es zu lassen. Und dass du uns eine Freude und Leidenschaft schenkst, die kleinen Schritte zu gehen, die du uns heute zeigst. Ich danke dir dafür, dass wir zukünftige Kleingruppenleiter hier im Raum sitzen haben. Ich danke dir dafür, dass wir zukünftige Teamleiter hier im Raum sitzen haben und zukünftige Campusleiter und Collegeleiter und zukünftige Mütter und Väter im Glauben. Ich danke dir dafür, dass dein Heiliger Geist das Werk in uns vollenden wird, das er angefangen hat. Und vielleicht bist du auch heute hier und du hast schon einige Predigten gehört und du checkst das immer noch aus, aber du bist noch nicht so richtig glücklich geworden. Und du sehnst dich danach, Jesus persönlich kennenzulernen. Weißt du, Jesus sehnt sich auch danach, dich kennenzulernen. Er kann es kaum abwarten. Und auch wenn das ein so kleiner Schritt ist und so klein scheint, lade ich dich jetzt ein, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen, dass diese Beziehung mit Jesus beginnt. Und ich lade dich ein, unterschätzt das nicht. Das ist der Beginn von deinem neuen Leben. Und ich lade alle anderen ein, die schon so eine Entscheidung getroffen haben, hey, helft uns doch ein bisschen mit und sprecht alle gemeinsam laut das Gebet, wenn wir sprechen, Herr Jesus Christus. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich gebe dir alles, was mich von dir trennt. Ich möchte für meine Sünde nicht selbst bezahlen. Ich nehme dein Angebot an. Werde mein persönlicher Retter. Der König meines Herzens und der Herr meines Lebens. Stell du mich auf einen hohen Fels. Und zeige mir mehr. Ich lade den Heiligen Geist in mein Herz ein, damit ich nie wieder alleine sein muss. Danke für deine Vergebung und für deinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns mal denjenigen, die das gerade zum ersten Mal gebetet haben, einen riesen Applaus geben.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.